Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk. Ohne Sicht auf Kollisionskurs. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Fliegermagazins Safety Talks. Dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Wir wollen hier heute wieder erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge darf ich einen Gast begrüßen, der im Anflug auf seinen Heimatplatz bei schlechten Sichtbedingungen kurzzeitig die Orientierung verloren hat, was schließlich zu einer brenzligen Situation führte. Doch dazu kommen wir gleich. Wenn dir auch etwas Spannendes beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, bald mit dir in diesem Podcast darüber sprechen zu dürfen. Ja, noch neu zu unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich bin auch sehr erfreut, hier zu sein, obwohl der Grund, hier zu sein, war nicht so sehr erfreulich. Aber wir können ja alle daraus lernen, hoffe ich jedenfalls.
Ja, das denke ich doch. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Bevor wir aber zu diesem Erlebnis kommen, was ich eben eingeleitet habe, erzähl uns mal ein bisschen von dir und deiner fliegerischen Laufbahn. Also wie bist du zum Fliegen gekommen? Was fliegst du? Gib uns da mal einen kurzen Einblick, bitte.
Das ist schon sehr, sehr lange her. 2003 habe ich angefangen mit Fliegen. Ich wollte eigentlich Motorsegler fliegen lernen, damit anfangen. Aber damals gab es die Gesetzgebung, dass man erst Segelfliegen lernen muss. Also habe ich mich notgedrungen in einen Segelflieger gesetzt. Und beim Segelfliegen merkte ich, wie schön das ist, mit der Thermik zu fliegen, mit dem Wetter zu fliegen. Wunderschön. Dann habe ich meinen Plan verfolgt, habe den Motorseglerschein gemacht und einige Jahre später den Lappel und vor zwei Jahren ein Jahr den PBL noch gemacht. Genau. Fliegen tue ich aktuell eine Socata, eine viersitzige Motormaschine. Ich fliege aber auch in Katana bzw. eine Diamond Motorsegler. Und Segelflugzeug fliege ich sehr gerne den alten Holzflieger, den Piraten, aber auch eine DG-300. Das sind so die Flieger, die ich gerne nutze.
Also fliegst du tatsächlich heute alles noch? Motorsegler, Segelflugzeug und Ecomaschine?
Ja, alles.
Ah ja, du bist breit aufgestellt. Super. Gibt's Personen, Flugzeuge, Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben in deiner bisherigen Laufbahn? Irgendwas, wo dein Herz dran hängt oder auch Erlebnisse, wo du sagst, das hat ja mich besonders geprägt?
Ja, ich kann mich noch erinnern, in der Segelflugausbildung bin ich mal mit meinem Lehrer an einer Wolke entlang geflogen, habe die Konturen dieser Wolke abgeflogen und dabei die Massigkeit dieser Wolke mal so richtig erfahren. Das hat mich sehr beeindruckt, wie viel Tonnen Wasser da in der Luft sind, die wir da umkreist haben. Das war für mich sehr beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Tonnen Wasser und vor allen Dingen auch, was für Energie dahinter steckt.
Ja, richtig, ja.
Und wie sieht's aus mit Fehlern und Missgeschicken beim Fliegen? Was wurde dir da für einen Umgang mit beigebracht? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, also im Verein habe ich die Segelfliegerei gehabt. Dort wurden über Fehler wurde sehr offen gesprochen und die wurden kommuniziert. Dann hatte ich aber einen Motorfluglehrer, der war noch von alten Schrot und Korn und der sagte, wenn ein Fehler gemacht wird, wenn irgendjemand einen Fehler macht, ein Unfall, ein Crash passiert ist, wir reden nicht darüber. Das verschweigen wir. Und das hat er eisern durchgehalten, aber da war ich 100% dagegen. Ich sagte, man kann daraus lernen, man muss es nicht an die große Glocke hängen, man muss es nicht gleich beim LBA melden oder beim BFU oder wo auch immer, aber drüber reden und daraus lernen, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Okay, also du hast dem Fluglehrer von der alten Schule war da durchaus Kontra gegeben.
Ja, da habe ich Kontra gegeben. Ich habe von ihm sehr viel gelernt, ich tue ihn sehr hoch schätzen, aber diesen einen Punkt, den wollte ich von ihm nicht übernehmen.
Okay, aber das ist heute anders. Also fliegst du in einem Verein, wenn ich fragen darf, oder charterst du die Maschinen an?
Also ich fliege in einem Verein hauptsächlich, ja.
Und da ist es heute aber inzwischen anders?
Da ist die Fehlerkultur ganz anders. Da wird offen kommuniziert und auch wenn jemand Schnitzer macht in diesem Verein, dann wird er von dem Fluglehrer zur Seite genommen und dann redet man darüber und wertet das aus. Genau.
Okay, das ist doch schon mal sehr gut.
Wir haben auch abends immer ein Debriefing. Wenn der Flugtag vorbei ist, stehen wir zusammen, machen ein Debriefing. Und da wird sowas auch mal in einer größeren Gruppe, wenn es sich ergibt, wenn es sich anbietet, wenn es jetzt kein zu großer Schnitzer war oder so, dann redet man da auch mal drüber. Ja.
Okay, ja, Debriefing finde ich auch sehr wichtig. Und gut, das gibt es leider noch viel zu wenig.
Ja. Man muss sie manchmal erinnern, die Fluglehrer. Die wollen auch nach Hause oder wollen ihr Bier trinken, aber da kommen die Flugschüler auf die Idee, sagen, wir müssen noch Auswertungen machen.
Ja, das ist
sonst heißt Auswertung.
Also im Segelflug oder auch im Motorflug?
Im Segelflug.
Im Segelflug.
Die Motorflieger sind sehr individuell, die starten und landen, wenn sie Lust haben. Ja. Aber wenn da ein Fluglehrer sieht, dass einer ganz miserabel landet oder das oder jenes schief macht, dann geht er da schon mal hin, hat die Autorität und sagt, komm mal, wir müssen mal reden.
Ja. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Debriefing ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja eingangs schon geschildert, im Anflug auf deinen Heimatplatz gab es einen unbeabsichtigten Zwischenfall. Erklär uns mal, was war das für ein Tag, was war das für ein Flug? Zunächst mal, was war es, ein Rundflug, Überlandflug?
Also es war Winter, die Zeit, wo die Motorflieger sehr gerne fliegen, haben sie nicht so viele Probleme mit der Thermik. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag und man konnte sehr schön in die Landschaft schauen. Und habe mir einen Gast mitgenommen und habe ihm gesagt, wir haben eine Heizung an Bord, du kannst es genießen, im Winter zu fliegen. Und wir haben diesen Tag wunderbar genossen und kamen dann zurück zu meinem Heimatflugplatz, der eine Kontrollzone hat. Ich musste mich am Pflichtmeldepunkt melden, bekam dann eine Anweisung, in den Queranflug Piste 08 zu fliegen. Mhm. Ja, und dann drehte ich das Flugzeug in diese Richtung und auf einmal merkte ich, die Sonne ist schon sehr weit am Untergehen und blendete uns dermaßen ins Gesicht, sodass uns die Sicht völlig verloren gegangen ist. Ich konnte nur noch senkrecht nach unten die Erde sehen, aber nicht mehr in die Ferne. Und hatte jetzt eine Herausforderung, wie meister ich jetzt diesen Anflug? Und dann habe ich gesehen, in der Verlängerung dieser Piste 08, also auf der anderen Seite von der Piste, sah ich einen See in der Sonne glitzern. Den hat die Sonne angeschienen und dann wusste ich genau, ah, dort ist der Flugplatz, dort ist die Verlängerung von dieser Piste 08. Da kannst du dann erstmal hinfliegen und dich dann in den Gegenanflug von der 08 einfädeln. Und wenn ich dann im Queranflug bin, wo ich mich einfinden sollte, dann kann ich mich ja über Funk melden. So war mein Plan. Als ich dann in Richtung von diesem See kam, kam ich immer näher, merkte ich auch im Funk, es ist ein anderer Flieger, der jetzt starten will. Und im Funk habe ich mir dann ein räumliches Bild gemacht. Ja, ich bin noch so ein Stück weg von diesem Flugplatz. Ich habe ihn nicht gesehen, nur diesen See gesehen. Und als der andere Flieger abgehoben hat, ist er dann in den Querabflug gegangen und war dann in dem Moment auf Kollisionskurs mit mir. Das hat mein Flarm sofort mitbekommen.
Okay, und du hast den Flieger aber bis dahin nicht gesehen?
Ich habe den nicht gesehen. Während der gesamten Zeit habe ich den nicht gesehen.
Nur durch das Flarm, sagst du gerade, was angeschlagen hat, wusstest du in dem Moment, okay, hier besteht eine Gefahr.
Genau, das Flarm knallte dann auf einmal voll in Rot rein und schrie Aircraft ahead. Und ich habe später dann mal nachgeschaut in der Bedienungsanleitung vom Flarm. Ich hatte 6 bis 8 Sekunden Zeit zum Ausweichen.
Das ist nicht viel.
Ja. Also ich habe dann nicht gemütlich, sondern sehr schnell das Steuer nach rechts gedreht und bin rechts abgedreht und in den Gegenanflug. In der Zwischenzeit hat auch der Turm mich gerufen, wo bist du, was machst du? Und als ich mich dann wieder eingefangen hatte und ich wusste, jetzt bist du aus der Gefahr raus, bist im Gegenanflug, dann habe ich mich gemeldet, habe um Entschuldigung gebeten und der Turm sagte, ja, wir haben dich jetzt in Sicht, alles gut. Die Gefahr war gebannt.
Okay, 2 Zwischenfragen. Gab es Kommunikation von dem anderen Flugzeug?
Nein.
Der hat also nichts gesagt, der hat keine Gefahr erkannt in dem Moment und sich nicht gemeldet.
Der scheint keinen Flarm gehabt zu haben. Also ich habe einen Powerflarm, was auf Transponder-Signal reagiert. Ich vermute, dass der andere keinen Flarm hatte. Der hat nur mit dem Turm gesprochen und nicht mit mir.
Okay, du bist nach rechts abgedreht, sagst du.
Ja.
Was hat dich dazu bewogen, nach rechts abzudrehen? Ohne Sicht des, oder ohne, ja, ohne dass du das andere Flugzeug in Sicht hattest?
Also erstmal intuitiv drehe ich, wenn Gefahr ist, nach rechts ab. Und dann war es ja so, ich habe mir durch den Funk des anderen ein räumliches Bild gemacht, dass er jetzt startet, dass er links abbiegt. Und wenn ich rechts abbiege, bin ich im Gegenanflug zu meiner 08, wo ich dann mich eigentlich melden sollte. Ne?
Also im Zweifel nicht auf Kollisionskurs, das war dann dein Gedanke. Ja. Ist auch nachvollziehbar.
Ja.
Doch Sinn, ja. Gut, und dann war die Situation erstmal gebannt. Du warst dann im Gegenanflug, was hat der andere Flieger gemacht?
Der andere Flieger ist dann zu dem Pflichtmeldepunkt abgeflogen, von dem ich herkam. Und ich war im Gegenanflug, habe mich dann im Queranflug wieder gemeldet und bin ganz normal gelandet, alles gut.
Okay, und dann steckte dir der Schreck in den Knochen sozusagen.
Ja, das war unangenehm.
Was ist dann danach passiert? Bist du dann in eine Analyse für dich gegangen und hast überlegt, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
Ja, korrekt. Ich habe überlegt, was hast du jetzt hier falsch gemacht? Warum kam es zu dieser gefährlichen Annäherung? Habe für mich Schlüsse gezogen. Mein erster Schluss war, ich hatte die Anweisung, zum Queranflug von der 08 zu fliegen und hätte direkt dorthin fliegen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir einen eigenen Anflug gebastelt mit diesem See, den ich da gesehen habe. Ich wollte unbedingt den Flugplatz sehen. Das war für mich ganz wichtig. Und dachte, na, du musst in Zukunft mal viel, viel mehr dein Anflugblatt anschauen und dir Auffanglinien suchen. Wenn du beispielsweise schlechter Sicht unterwegs bist, da gab es Autobahnen, da hätte ich mich lang orientieren können. Dann habe ich was gemacht. Ich habe zwei Fluglehrer unabhängig voneinander noch befragt. Ich sage, hier, das und das ist passiert. Was kann ich in Zukunft besser machen? Und der eine Fluglehrer sagte, wir müssen das üben, fremde Plätze anzufliegen. Das war jetzt zwar am Heimatflugplatz, aber das kann dir am fremden Flugplatz noch viel eher passieren. Und du musst dir die Anflugblätter angucken, du musst schauen, was ist in der Nähe, Auffanglinien suchen etc. Und der andere Fluglehrer hat gesagt, in so einem Fall, wenn du die Sicht verlierst, lass dir ein QDM geben. QDM hat zwei Dinge, die dabei da dranhängen. Einmal, du kriegst eine Richtung, wo du hinfliegen sollst. Das QDM bringt dich hem, so ein blöder Spruch. Und das andere ist, wenn jemand sich ein QDM geben lässt, dann weiß der Tower sofort, oh, hier hat jemand ein Problem mit der Richtung, weil er weiß nicht, wo es hingeht. Ne? Und da kann man ruhig mal die Hosen runterlassen und sagen, ich brauche das QDM. Dann wissen die anderen, du hast Orientierungsprobleme. Ne? Das soll man ruhig mal sagen. Ja,
ja, verstanden. Durchaus nachvollziehbar auch das Feedback von deinen Fluglehrern. Aber nochmal eine Nachfrage. Es gibt ja auch, glaube ich, immer weniger Plätze, die so ein QDM bieten können. Hattest du auch ein GPS dabei mit Moving Map oder das vielleicht noch eine Option?
Ja, das hat auch der erste Fluglehrer, den ich gefragt habe, gesagt, du hast ein GPS dabei, warum nutzt du das nicht? Hm. Und das habe ich dann das nächste Mal versucht. Ich habe eine Navi-Software, die ich jetzt nicht nennen möchte, die ist so überfrachtet mit allen möglichen Informationen. Das war einfach zu viel Information. Das konnte ich nicht verarbeiten. Und es hat mir auch diesen Anflugblatt nicht gezeigt. Das muss ich jetzt auch noch üben und lernen, dass ich beim Anflug auf dem Platz dann wirklich auch mal ein Anflugblatt bekomme und ich dann sehe, wo ich mit meinem Flieger mich in der Platzrunde befinde.
Ja, ich denke, das kann eine große Hilfe sein. Aber das Feedback, was du gerade gegeben hast, habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, dass für viele Leute moderne Navigationssoftware schlichtweg überfrachtet ist. Und ich selber habe das auch schon erlebt, dass man da durchaus diverse Einstellungen vornehmen muss, bis man einen klaren Blick auf das Geschehen hat.
Ja, richtig. Ja.
Und rein Interesse, aber Frage kommt mir gerade so spontan. Hattest du Sonnenschutz, also eine Käppi oder eine Sonnenbrille auf dabei?
Ja. Also ich habe Sonnenschutz, ich habe eine Sonnenbrille mit, sogar die Lesehilfe ist mit eingeschliffen, das habe ich alles da. Ich habe noch so eine Saugnapfhalterung, wo man Sonnenschutz davor blenden kann, die muss ich mal wieder in den Flieger einbauen. Ja, das ist wichtig.
Ja, aber gut, wenn die Sonne so tief steht, bringt das alles nichts mehr.
Ja, das war extrem. Ich hatte vor Jahren mit dem Segelflieger das ähnliche Erlebnis, dann sagte mir der alte Fluglehrer, wenn du dann kommst und dann mit tiefstehender Sonne hast du schlechte Karten. Das muss ich das nächste Mal auch bei der Vorbereitung solcher Flüge beachten, dass im Winter die Sonne steht tief, du dann wirklich wissen musst, wo du langfliegen willst.
Ja, das stimmt. Mit der tiefstehenden Sonne, das ist ja nicht zu unterschätzen. Aber man muss ja auch mal sagen, großartig, dass du einen Kollisionswarner eingebaut hattest. Dazu noch ein Powerflam, was meines Wissens sowohl Transponder als auch Flamsignale verarbeitet. Das hat der ja am Ende unter Umständen das Leben gerettet, kann man fast sagen, oder?
Ja, ich habe mich in meiner, ich bastel mir immer so ein räumliches Bild, wo ich mich befinde, wo andere sich befinden. Und in meinem räumlichen Bild war der Flughafen noch viel weiter weg und damit auch der abfliegende Verkehr. Dass ich schon so dicht dran war, das habe ich unterschätzt, ganz ja. Genau. Da hat das Flam mir echt mal einen sehr, sehr guten Dienst geleistet. Also wer ohne Flam unterwegs ist, ich kenne Flieger, die fliegen, ohne den Transponder einzuschalten. Mhm. Ich sage, Leute, schaltet den ein. Das ist auch für euch selber eine Sicherheit. Also.
Und dazu muss man sagen, inzwischen auch gesetzlich verpflichtend, wenn man einen funktionsfähigen Transponder eingebaut hat, dann ja. Ist er einzuschalten.
Ist verpflichtet, das stimmt. Aber es gibt so viele, die wollen nicht getrackt werden und dann schalten die den aus.
Ohnehin wird es aus meiner Sicht Zeit, dass es einen verpflichtenden Standard für Kollisionswarner gibt in der allgemeinen Luftfahrt.
Ja.
Denn ich glaube, das könnte viele Unfälle und auch schwere Zwischenfälle vermeiden. Ja, wenn das Ganze heute nochmal passieren würde, wir sind nochmal im Flugzeug, du würdest denselben Anflug wieder fliegen, was würdest du anders machen? Würdest du alles nochmal genauso machen?
Und auf keinen Fall so nochmal machen.
Okay.
Das möchte ich nicht nochmal erleben. Also als allererstes würde ich beim Anflug auf den Turm die Sendetaste drücken und würde dem Turm sagen, ich habe hier eine ganz miserable Sicht, dass die wissen, die können jetzt mal nicht so schnell einen Start rauslassen. Vielleicht könnte ich auch mal um Sonder-VFR bitten, dass ich dann wirklich der Einzige in der Kontrollzone bin bis zur Landung. Dann würde ich mir vorneweg das Anflugblatt mal genau anschauen, dass ich mir die Auffanglinien, die Autobahn, die da war zum Beispiel, dass ich mir die anschaue, wo läuft die lang. Und dann würde ich direkt zu der Vorgabe fliegen, die ich bekommen habe. Queranflug, Piste 08, da sollte ich hin. Also auch direkt dorthin und nicht selber irgendwas basteln, wo man dann langfliegt, sondern es ist ja auch schon fast strafbar, wenn man in der Kontrollzone sich selber in Anflug bastelt, dann soll man das machen, was der Lotse einem sagt. Na,
gut, also du sagst, hauptsächlich würdest du dir Auffanglinien suchen, besser kommunizieren, mehr kommunizieren, ja. Vielleicht auch mit dem anderen Flugzeug, oder ist das keine Option?
Ja, das wäre auch wichtig, wenn der doch dann rausgeht, der Start, dass ich sage, pass auf, ich bin jetzt hier und hier. Dann muss ich auch genau wissen, wo ich bin. Das ist wichtig.
Lief die Aufarbeitung des Vorfalls dann irgendwie am Heimatplatz oder im Verein noch weitergeht ab? Wurde deine Erkenntnis da irgendwie mit den anderen geteilt oder hast du das primär mit deinen Fluglehrern besprochen?
Ich habe es primär mit den zwei Fluglehrern besprochen und jetzt steht es noch aus, dass ich mit denen nochmal fremde Plätze anfliege, dass ich das trainiere, dass ich Anflugblätter lese und umsetze dann auch in der Fliegerei. Und ich muss es mir verinnerlichen, dass auch mein Heimatflugplatz, dass ich, wie soll ich sagen, nicht einfach losfliege. Ein alter Fluglehrer bei einer Prüfung hat zu mir gesagt, wir fliegen nicht einfach drauf los. Bereite dich vor, schau dir das an, auch wenn es der Heimatflugplatz ist, auch wenn schönstes KFOG-Wetter ist. Es kann schlechte Sicht kommen durch tiefstehende Sonne. Wer hätte das gedacht beim blauen Himmel? Ne?
Ja.
Genau. Und also ein bisschen Vorbereitung muss ich noch ein bisschen einschleifen und vertiefen. Ja.
Das ist ein spannender Punkt. Du sprichst ja an, dass man sich an seinem Heimatplatz im Prinzip in einer gewissen falschen Sicherheit wiegt oftmals. Ja. Man ist, glaube ich, schon tausendmal gelandet und hier kann mir nichts passieren. Aber diese Sicherheit ist trügerisch.
Ja, ganz genau so ist es.
Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Vorfall, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, abschließend?
Ja, also bereitet euch darauf vor, auch wenn es der Heimatflugplatz ist, auch wenn es KFOG-Wetter ist, es kann immer anders kommen, wie gedacht. Immer einen Plan B, C oder D dabei haben, das ist wichtig. Und Transponder einschalten. Also wenn ich in der Luft bin, möchte ich gerne, dass alle anderen auch einen Transponder eingeschaltet haben, falls mal wieder sowas passiert. Ich hoffe es nicht. Ich wünsche es niemandem. Ja.
Transponder einschalten und vielleicht auch in Kollisionsradar anderer Natur investieren. Powerflam hast du angesprochen.
Ja.
Das denke ich auch. Wichtig.
Es gibt verschiedenste, ich will jetzt nicht nur Werbung für Flammen machen, es gibt ja die verschiedensten, stimmt, Geräte. Aber nutzen, einschalten. Genau. Ich appelliere auch an die Gleitschirmflieger. Es gibt kleine Geräte, tragbar, wenige Gramm schwer. Das ist bei den Gleitschirmfliegern immer noch eine Diskussion, ob sie sich so ein Ding anschaffen oder nicht. Ich sage, Leute, schafft es euch an. Der mit dem Flugzeug dann kommt und in euch reinbrettert, der überlebt es vielleicht eher noch wie ihr. Also nutzt das, ja.
Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall noch viel Potenzial, kann man sagen.
Ja, ja.
Ja, super. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich finde auf jeden Fall, dass du ja das großartig aufgearbeitet hast für dich auch, da in die Analyse gegangen bist, was ist falsch gelaufen, hast dir Hilfe von außerhalb geholt, daraus auch abgeleitet, einen gewissen Trainingsbedarf für dich. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ich denke, genauso sollte es sein.
Ja, der Trainingsbedarf steht noch aus. Ich muss das noch trainieren.
Ja. Ja, aber es ist ja erstmal wichtig, das erkannt zu haben und dann umzusetzen. Klar, ist dann auch noch der nächste Schritt. Oh, der kommt dann jetzt, wenn die Saison losgeht, unweigerlich.
Ja, ist ja schon los. Also schönstes Wetter.
Genau.
Ich hoffe doch sehr.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, dann liegt das daran, dass wir hier heute auf der Aero in Friedrichshafen aufzeichnen. Und hier ist es nun mal leider nicht ganz so ruhig wie in einem Aufnahmestudio. Das ist der Grund, warum es hier vielleicht den ein oder anderen Hintergrundlärm gibt. Das nur zur Erklärung. Ja, ich bedanke mich jedenfalls bei dir für dieses Gespräch und nochmal, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Ich glaube, es hat nochmal gezeigt, wie wichtig, klar, Flugvorbereitung ist, aber auch eine gute Kommunikation und, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, auch einfach, dass man Kollisionswarner sich anschafft und einschaltet und auch die Transponder. Ne?
Genau, so ist es. Korrekt.
Also nochmal vielen Dank an dich. Alles Gute und danke. Bis bald. Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Und auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen auf diesem Wege.